Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Wer auf den Tag genau bereits in Berliner Zeiten gehört hat, dem wird Manfred Georg, manchmal auch als Manfred George firmierend, ein Begriff sein. Als meinungsfreudiger Theaterkritiker wie als feinnervig, wortgewaltiger Gesellschaftsanalyst, vor allem für die Berliner Volkszeitung, war häufig in unserem Programm zu Gast und auch sein heutiger Beitrag aus dem Hamburger Echo vom 13. Oktober 1924 lässt an Wahrheit und Klarheit nichts zu wünschen übrig. Mit ungeschönten Worten erinnert Georg an die Schrecken des noch nicht lange zurückliegenden Weltkrieges und stemmt sich in seinem Text energisch gegen die revanchistischen Planer und Prediger eines deutschen Rachefeldzuges. Unterstützung holt er sich dabei von zwei bildenden Künstlern, Otto Dix und Willibald Grein. Wie er das tut, weiß Rosa Loy.
Lehrt das Grauen von Manfred Georg. Vor kurzem hat ein unbeschäftigter Oberleutnant AD in Berlin mit pedantischer Genauigkeit auf Veranlassung einer in politischen Dingen pedantisch ungenauen und unzuverlässigen Zeitung einen Massenmord mit Hilfe von vielen tausenden kleinen Zinnsoldaten dargestellt. Und während draußen auf den Straßen noch jene stehen, die ohne Arme und Beine eine Schachtel mit Streichhölzern und Hosenknöpfen um den Hals gehängt, Sinnbilder bleiben jener Kulturschande, die man Krieg nennt, umkreisen drinnen schon wieder mit ahnungslos sadistischem Gemüt Eltern mit ihren Kindern das eitle Panorama eines Großkampftages, wie es sich die widerwärtige Fantasie abgetakelter Militärs vorstellt. Da ist es nun doch an der Zeit, alle Bedenken beiseite zu lassen und die infamen Leitartikel und Geschichtenschreiber, jene wahren Teufel der Menschheit, durch den Belzebub auszutreiben. In Köln hängt im Richard-Wallraff-Museum hinter einem schweren, dichten Vorhang jenes Bild »Der Krieg« von Otto Dix, das einen Schützengraben darstellt. Man hat einen grünen, schweren Vorhang davor gehängt. Wie in einer Kapelle schwebt das Bild in seiner überwältigenden Scheußlichkeit eines Schützengrabens nach der Schlacht an der dämmernden Wand. Ich habe Leute gesehen, die aus dieser Ecke geflüchtet sind, als säße ihnen der Böse auf den Fersen. Und keiner vergisst diese ungeheuerliche Vision menschlichen Elends, wie keiner, der je Grünewalds Isenheimer Altar sah, diesen vergisst. Wie aber ist es möglich, dass Eltern ihre Kinder in die Soldatenausstellung schicken? Nur deshalb, weil sie bereits vergessen haben, was vor 6 Jahren in Europa war. Und gar noch die, die einigermaßen glimpflich weggekommen sind im Weltkrieg, die nur den Nebenmann verloren oder den Bruder und, wenn auch fluchend und zerschunden und krankheitsangefressen, immerhin heil nach Hause kamen. Sie träumen schon wieder von Heldentaten. Und die Grünlinge Hitlers und Erhards, die damals hinterm Ofen saßen, wissen ebenso wenig wie sie, dass der künftige Krieg nichts anderes ist als die Frage nach dem giftigeren Gas und den tödlicheren Bakterien. Mit Lützow, Singsang oder persönlichem Mut ist da nichts auszurichten. Und darum, weil der Krieg aufgehört hat, Männer zu fordern und nur noch Mörder verlangt, muss das Grauen vor ihm gelehrt werden. Muss die breite Masse und insbesondere die Jugend immer und immer wieder Bilder vor Augen haben, die Mars als das zeigen, was er ist, als ein Gespenst aus Blut und besudeltem Fleisch. 2 Maler haben in diesen Tagen Mappen erscheinen lassen, die diesen Zweck erfüllen und die in keiner Volksschulbibliothek, in keinem Leseheim, in keiner Vereinsbücherei, in keiner Familie fehlen dürfen. Otto Dix hat sein Radierwerk »Der Krieg« in 24 Offset-Drucken im Verlag Karl Nierendorf Berlin herausgegeben und Willibald Grein 7 Kriegsvisionen in einer Mappe »Nie wieder Krieg« Verlag Der Berg Berlin vereinigt. Dix packt die Dinge von der unmittelbaren Erlebnisseite aus. Er zeichnet Tote, die schon halb eingegangen sind in das Erdreich und aus deren Dung bereits wieder Blumen blühen, Schützengräben nach dem Gasangriff mit den aufgeschwemmten, verzehrten Leichen der Überraschten, hoffnungslose Granattrichterfelder im Mondlicht, Menschen mit Gasmasken wie mit Mordgesichtern und die Menschen vor allem als das, wozu sie die Schlacht machte, zerstückelte, geschändete, für die Orden irgendeines Generals viehisch hingeschlachtete Lebewesen, die kaum noch unterscheidbar sind von den Resten irgendeines qualvoll zu Tode sezierten Tieres. Krain gibt meist Symbolik. Einfache, populäre, aus ihrem prachtvollen Schwung heraus unmittelbar überzeugende. Etwa zwei Generäle, die sich auf zwei hohen Felsen gestikulierend gegenüberstehen, während unten durch die Schlucht das Heer der Todgeweihten zieht. Oder ein Stück Denkmalsockel mit Kränzen überhäuft. Darauf ist gerade noch der Fuß eines Kürassierstiefels zu sehen. Und ungeheuer vor dem Monument paradieren die Scharen der Krüppel vorbei. Überschrift: Alle für einen. Dahinter ein Bild mit den armlosen, narbenvollen Blinden, der den Bettelhut in der Hand hat. Überschrift: Einer für alle. Oder Mütter an Kreuzen oder Söhne im Stacheldraht auf die Pfähle der Wolfsgruben gespießt. Oder ein Bild aus tiefer Spukwelt. Fahnen. Die Straße einer Stadt, einsam, nachts. Aus jedem Haus hängt eine Fahne, bewegt sich schauerlich im Winde. Aber wenn man näher hinsieht, ist es nicht buntes Tuch, nein, sind es Skelette in Totenhemden, die den Giebelschmuck bilden. Zwei Werke von tiefer Intuition und aus mächtiger Kraft geschaffen. Mögen sie den Weg zu allen finden, vor allem auch zu denen, die denkfaul im Hirn und träge im Herzen sind.
Das war's. Lehret das Grauen und zieht die richtigen Lehren daraus. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.